Wir wollen miteinander anfangen, mit dem Prophet Amos anzuschauen. Und da ist es mir wichtig, dass es bewusst ist, dass all die kleinen Propheten einfach eine Seite von Gottes Handeln hervorheben, im ganz Speziellen. Beim Amos ist es Gottes Gerechtigkeit, beim Jona ist es Gottes Gnade, beim Joel wäre es Gottes Gericht oder beim Obadja ist es Gottes Vergeltung, einfach um ein paar rauszugreifen. Und von dem her gesehen ist der Aspekt jetzt gerade von Gottes Gerechtigkeit im Amos sehr stark, wo man immer wieder vorkommt. Wo man einfach sieht, der Amos hat von Gott das Anliegen und eben die Last bekommen, das weiterzugeben. Es ist für mich interessant, wenn wir anschauen, wie der Amos berufen worden ist. So ist Gott nicht an die Uni gegangen und hat da einen Top-Ausbildeten geholt, um nachher all die Nationen ringsum zu schicken, dass er ihre Sprache kann, dass er auf Augenhöhe mit denen kann verkehren kann. Darf ich es jetzt mit meinen Worten sagen? Er hat einen Bauer geholt und hat den genommen und gesagt, jetzt musst du gehen. Und das ist Gott souverän und man sieht das auch im 1. Korinther 1, wenn er einfach Leute beruft, wie er will, nach seinem Herzen. Er hat Akademiker eingesetzt, denn Paulus hat oberste Stufe gehabt, er wäre Professor heute in der Theologie. Und auf der anderen Seite ist auch ein David und andere sind Hirten gewesen oder Fischer, wo er in seine Nachfolge als seine Werkzeuge berufen hat. Im 2. Chronik 16, Vers 9 steht, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Jetzt wollen wir miteinander den Abschnitt lesen, das 1. Kapitel vom Amos. Dies ist's, was Amos, der unter den Schafzüchtern von Tekoa war, gesehen hat über Israel zur Zeit Usias, des Königs von Juda, und Jerobeams, des Sohnes von Joas, des Königs von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten vertrocknen werden und der Karmel oben verdorren wird. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen, der von Damaskus will ich nicht schonen, weil sie Gilead mit eisernen Dreschlitten gedroschen haben, sondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hasoels, das soll die Paläste Ben-Hadads verzerren. Und ich will die Riegel von Damaskus zerbrechen und die Einwohner aus Bikat Aven und den, der das Zepter hält, in Bet-Eden ausrotten. Und das Volk von Aram soll nach Kif weggeführt werden, spricht der Herr. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen, der von Gaza, will ich sie nicht schonen, weil sie die Gefangenen weggeführt und an Edom ausgeliefert haben, sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Gaza schicken, das soll seine Paläste verzehren. Und ich will die Einwohner von Ashdod und den, der das Zepter hält, aus Aklon ausrotten und meine Hand gegen Ekron wenden, und es soll umkommen, was von den Philistern noch übrig ist, spricht Gott der Herr. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen, der von Tyrus will ich nicht schonen, weil sie die Gefangenen alle an Edom ausgeliefert und nicht an den Bruderbund gedacht haben, sondern ich will ein Feuer in die Mauern von Tyrus schicken, das soll seine Paläste verzerren. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen, der von Edom will ich nicht schonen, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben und immerfort wüten in ihrem Zorn und an ihrem Grimm ewig festhalten, sondern ich will ein Feuer schicken nach Taman, das soll die Paläste von Bozra verzerren. So spricht der Herr, um 3, ja um 4 Frevel willen, der von Ammon will ich sie nicht schonen, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, um ihr Gebiet zu erweitern, sondern ich will ein Feuer anzünden in den Mauern Rabas. Das soll seine Paläste verzerren, wenn man das Kriegsgeschrei erhebt am Tag der Schlacht, wenn das Wetter kommt am Tag des Sturms. Da wird dann ihr König samt den oberen Gefangenen weggeführt werden, spricht der Herr. Amos selber, der Prophet, habe ich bereits erwähnt, das bedeutet Lastträger. Und er hat von Gott eine Last aufs Herz gelegt bekommen, er musste eine Last tragen. Und ich denke, schon da sehen wir eine Parallele in die heutige Zeit. Auch wir haben eine Last auf dem Herzen, wenn wir über den Zaun ausschauen und in die Schweiz hinschauen, in unser Land hinschauen, was da abgeht mit dem ganzen Gender und so weiter. Da will Gott uns auch eine Last aufs Herz legen, eine Gebetslast, dass man das immer wieder vor ihn bringt. Die Zeit der Abfassung, wo der Amos die Prophetie bekommen hat und auch geschrieben hat, war 760 vor Christus. Es waren zwei Könige, einer im Nordreich, war der Jerobeam. Er hat regiert von 92 bis 52 ungefähr, und der andere 52 Jahre überschneidend. Und das 760 vor Christus war ungefähr in der Mitte dieser Überschneidung. Also der eine 41 Jahre und der andere 52 Jahre. Und die langen Regierungszeiten zeugen uns einfach von einer grossen Stabilität, die dort mal war. Das heisst, sie haben in einem Wohlstand gelebt, das Ganze war in einer Sicherheit drin, aber in einer unheimlichen Gottlosigkeit. Das Volk, Menschen haben Gott nicht mehr gebraucht, sie haben sich von ihm abgekehrt, haben ihm den Rücken gekehrt. Jetzt Tekoa, der Ort, wo wir sehen, der ist 20 Kilometer südlich von Jerusalem, zwischen denen ist noch Bethlehem, 10 Kilometer, und dann Tekoa südlich von Jerusalem, beim heutigen Westjordanland. Ungefähr 760 Meter über Meer, es ist dort sehr hügelig, man könnte es fast gar mit dem Emmental vergleichen, einfach ein bisschen steiniger ist es da noch. Aber ich denke, zur damaligen Zeit war es sehr fruchtbar gewesen. Er war Schaf- und Maulbärfigenzüchter gewesen, wobei die Ausleger da eigentlich annehmen, dass Schafzüchter der Beruf war und Maulbärfigen mehr sein Hobby, das er nebenbei noch gemacht hat. Aber das ist nicht relevant, auf jeden Fall ein Drittes. In der Landwirtschaft hat er seine Existenz gehabt. Das andere habe ich bereits gesagt, das Umfeld, das drin war, wo das stattgefunden hat. Und jetzt ist das Gericht, das anfängt, wo der Löwe aus Zion brüllt, da sind zuerst Nationen ringsum betroffen. Sechs Nationen, die Israel umgeben haben, ihnen wird jetzt zuerst Gerichtsandrohung weitergegeben. Und ich kann mir vorstellen, rein psychologisch ist das von Gott ein cleverer Schachzug, wenn ich das so sagen darf. Das heisst, er hat Israel zuerst gezeigt, die nehmen zuerst Pfinde, ich tue das Gericht an denen vollstrecken. Und Israel hat sich da auf den Tisch klopfen und sagen, endlich. Wir haben schon lange auf den Moment gewartet, wo die gottlosen Völker jetzt einmal drankommen, wo er ihnen sagt, wie er denkt, wie er handelt und so weiter. Und am Schluss kommt er nachher noch zu Israel, zu Juda und zum Nordreich. Und dort wird das Gericht ganz massiv. Und ich denke, und Gott möge es davor bewahren, dass wir es gleich haben. Dass wir, wenn wir rausschauen, denken, oh, zum Glück sind wir nicht so. Sondern, dass wir uns bewusst sind, und ich möchte am Schluss dann noch zu dem Gedanken kommen, dass wir da nicht besser sind. Jetzt, wenn ich da die Dinge aufzeige, die Nationen ringsum, habe ich es einfach ganz kurz hier da, Damaskus zoberst, dann Gaza am Mittelmeer, die Philister, die dort waren, Tyrus, oben durch wieder, Edom, unten beim Totenmeer, auf der Ostseite vom Jordan, Ammon, Moab, Juda und Israel. Und die letzten habe ich kursiv 6, 7 und 8, weil die im zweiten Kapitel sind, die hier mit dem ersten nächsten Mal dran. Jetzt können wir es ausblenden bis gegen die Mitte her. Ich habe da keine Folie mehr zwischen denen. Wenn wir jetzt hier gehen und im zweiten Vers sehen, dass aus Zion der Löwe brüllt oder Gott eben brüllt wie ein Löwe, so möchte ich das Bild brauchen. Und ich denke, der Amos hat auch an das gedacht. Wenn ihr einen Löwe hören, brüllen, so richtig, da zittert alles. Ich vergesse das nicht mehr. Es kann sein, dass ich es einmal erwähnt habe. Wir sind vor vielen Jahren mit unseren Kindern, die so klein sind, hat es im Tessin noch so einen Privatzoo gehabt. Irgendwo bei Agno hin war der im Wald. Der hatte Löwen, der Tiger und andere Tiere gehabt. Und die Käfige waren für mich so etwas zweifelhaft, aber sie haben gehabt, wo wir dort waren. Aber als wir mit diesen Kindern die gelaufen sind, hat also einer von diesen wilden Tieren, ich meine, es war ein Löwe, so angefangen zu brüllen in dem Wald. Der hat alles zittert. Und unsere Kinder, wie aufs Kommando, haben die auch angefangen zu heulen. Das war also nicht etwas Schönes, etwas Erfreuliches gewesen, sondern es hat die fast blockiert. Und wenn da Gott so redet und sagt, er brüllt aus Zion, dann tut er bei den Völkern und bei denen, die das hören, etwas Ähnliches auslösen. Einfach eine furchtbare Angst, ein Erschrecken und ein Wissen, jetzt ist es zu spät. Wenn du so einem Leuwiesen wie bist und er mit dem Gebrüll auf dich zukommt, dann muss ich einfach menschlich sagen, eine schlechte Karte in der Hand. Ausser Gott gibt die Kraft von einem Simson, dann ist das Problem auch gelöst. Aber im anderen Fall sieht es nicht gut aus. Und darum ist da schon mit dem Einstieg, den der Amos macht, tut er etwas von dem Ernst, von dieser Heiligkeit aufzeigen und dann aber auch von der Dürre, die mit dem Schreien verbunden ist, wo er sagt, in Süden aber wird es vertrocknen und in Norden nur wird alles vertrocknen. Und damit tut er die Erfüllung vom 5. Mose 28 ganz klar aufzeigen. Wo Gott in den ersten 14 Versen den Segen verkündigt, den Wohlstand, der Reichtum, der Überfluss und dann ab dem Vers 15 viermal länger bis hinter zum Vers 65 ist der Fluch verkündigt und dort ist Trockenheit und Dürre beschrieben, wenn sie sich von ihm abwenden. Und jetzt der Amos greift die Gedanken eigentlich wieder auf, respektive Gott gibt ihm die so in den Sinn, dass jetzt Gericht kommt und die Dürre wird eintreffen. Und jetzt fängt er an mit Damaskus, wo ein Gericht als erste Stadt oder als erstes Land, das ist Syrien, tut darüber aussprechen und es ist interessant, er hat immer die gleiche Struktur. Wie das Sendschreiben auch, die sind alle immer gleich aufgebaut. Der Herr Jesus, der die Sendschreiben gegeben hat, diesen 7 Gemeinden, geht immer gleich vor. Und da auch hat er bei 8-mal bei diesen Gerichten immer den gleichen Wortlaut. Er fängt immer gleich an, der Luther schreibt zum Teil ein bisschen anders wie der andere, aber es ist immer gleich, er sagt da, so spricht der Herr. Also das ist nicht ein Zitat oder eine Aussage vom Amos, sondern das ist Gottes Wort, das jetzt kommt. Am Amos ist das wichtig und es ist auch uns wichtig. Ich habe kürzlich wieder einen Besuch gemacht und da trifft man das jemanden an. Man stellt sich vor, dann lässt man zuerst ein bisschen zu, was vis-à-vis sagt und irgendwann komme ich auf den Menschen und auf unser Ziel zu reden. Und dann tue ich ihm vis-à-vis sagen, dass wenn wir in unseren Sünden bleiben, dass wir nicht die Ewigkeit werden im Himmel zubringen, sondern in der Hölle. Und dann versuche ich den Weg aufzuzeigen. Und dann sagt es vis-à-vis, ja, das ist bei mir anders. Also ich habe niemandem etwas Leid da. Ich habe in dem Sinn gute Karten in der Hand. Und dann habe ich gesagt, es ist einfach das Problem, dass nicht du den Maßstab stellst, sondern dass Gott den stellt. Und Gott sagt über dein Leben und über mein Leben etwas völlig anderes. Er sagt, dass von der Fußsohle bis zur Scheitel nichts Gutes ist am Mensch. Und von dem her gesehen brauchen wir einen Erlöser. Und dann werden sie somit ganz still und sagen nichts mehr. Warum? Weil man im Innersten genau weiss, dass es so ist. Und manchmal will man sich einfach selber betrügen und sagen, ist alles nicht so schlimm, es kommt nicht so darauf an, wir können darüber wegschauen. Und jetzt tut Gott bei diesen Nationen ringsum, bei diesen 6, nimmt er einfach einen Punkt raus. Für ihn einen zentralen Punkt. Und dann aber bei Juda und bei Israel vor allem nimmt er manchen Punkt raus. Warum? Es ist sein Volk und sie haben seine Maßstäbe gehabt. Und das Gleiche wird einmal bei uns sein. Wir alle, die den Weg Gottes gewusst haben, werden nicht ein mildes Urteil bekommen, wenn wir abgefallen sind, sondern es wird ein schärfer sein. Weil die Bibel sagt, wer des Herrn Wille weiss und tut nicht danach, doppelte Streiche. Aber jetzt wollte ich niemandem Angst machen, sondern wir wollen bei ihm bleiben. Und er sagt da immer um 3, ja um 4 Frevel willen. Und Frevel, wie es da definiert ist, ist im Grunde genommen eine Sünde oder ein Verbrechen, das ein Gericht nach sich zieht. Das ist nicht einfach irgendetwas, was man so im Versteckten machen kann. Wenn die Übertretung, die hier angesprochen ist, bei all diesen Städten und bei all diesen Ländern, das ist Gericht, da ist das Gericht nötig. Und darum sagt er um 3 oder 4 Frevelwillen. Er nimmt da einfach ein Beispiel nachher raus und sagt, das Land, die Nation, der Einzelne ist von mir abgefallen und ich bringe jetzt einfach einen Punkt, wo Gott ins Auge gestochen ist oder wo ihn am meisten getroffen hat. Und jetzt bei Damaskus sagt er, weil sie Gilead mit eisernen Dreschlitten gedroschen haben. Wenn wir Karten uns vorstellen mit Israel am Mittelmeer zu und dann kommt der See Genezareth oben ohne das Tote Meer mit dem Jordan verbunden und dann kommt die Ostseite. Und Gilead war auf der Ostseite, wo die 2,5 Stämme geblieben sind, vor dem Einzug ins Land Israel hinein. Dann haben sie gesagt, wir wollen auf dieser Seite bleiben und wir wollen hier unser Land haben. Das war Gilead. Und dort ist der Feind nachher vom Norden oben ab, Syrien, ist zuerst eingefallen. Er hatte dort kein Hindernis gehabt oder weniger. Und die anderen 9,5 Stämme sind ihnen nicht gross geholfen. Also sie sind ein bisschen auf sich selber überlassen. Und jetzt sagt da Gott aber über Damaskus, ob schon er viel Gericht veranlasst hat, hat er gleich einen gewissen Maßstab gegeben. Ihr seid absolut masslos vorgegangen mit eurem Gericht. Da hat jetzt jede Hemmung oder alles zusammen ist auf der Seite geblieben. Im 2. Könige 10, 32 lesen wir etwas von dem Gericht und dann 2. Könige 13, 7 fährt er weiter. Also steht, lang ist es beschrieben, ich will nur 2 Vers lesen. Zur selben Zeit fing der Herr an, Stücke von Israel abzutrennen. Denn Hazael schlug im ganzen Gebiet Israel und da geht es weiter, was er gemacht hat. Und dann 2. Könige 13, 7, denn es war ein Kriegsvolk des Joasch nicht mehr übrig geblieben als 50 Gespannpferde, 10 Wagen und 10.000 Mann Fußvolk. Denn der König von Aram, das ist Damaskus, die Hauptstadt Syrien, hat sie umgebracht und sie gemacht wie Staub beim Dreschen. Das ist ein paar Jahre später oder ein paar Jahrzehnte später. Der Amos 760 vor Christus hat gewarnt, und nach 722 vor Christus ist Assyrien eingefallen und hat das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft deportiert. Jetzt, Feuer kommt auch jedes Mal vor beim Gericht. Und das Feuer symbolisiert 2 Sachen. Das eine ist die Gegenwart, die Heiligkeit Gottes. Er ist immer wieder, wenn er gesehen worden ist, irgendwo mit dem Feuer begleitet. Sei es beim Propheten Ezekiel, sei es bei Mose, wo er aus dem Feuerbusch raus, aus dem brennenden Dornbusch raus, mit dem Mose geredet hat, auch wie das Feuer. Der Dornbusch ist dann nicht vernichtet worden und so weiter. Auch im 1. Korintherbrief ist, dass unsere Frucht, unsere Werke am Feuer werden ausgesetzt werden. Und wenn es Gold, Silber und Edelstein ist, wird es bestehen. Und wenn es etwas anderes ist, was auf der Erde oben gewachsen ist, Holz, Stroh und so weiter, dann wird es verbrennen. Also auch dort wird das Gericht. Und da, weil all die Völker nicht Buße da haben, wird das Gericht Gottes ganz massiv, flächendeckend über das Ganze nie kommen. Sondern ich will ein Feuer schicken in das Haus Hazaels, das soll die Paläste Ben-Hadads verzehren. Der Elia hat den Auftrag gehabt, noch 3 Könige neu einzusetzen. Der vom Südreich, der vom Nordreich und der von der Syrer. Er hat den Auftrag nachher an Elisa übergeben und der Elisa hat den Auftrag nachher ausgeführt und ist bis in den Norden gegangen, nach Damaskus, und hat dort Hazael eingesetzt zum König. Er hat dann seinen Vorgänger umgebracht mit dem Küssi, hat den Elisa reich beschenkt mit 40 Kamel, Güter und so weiter. Und der Elisa hat ihm gesagt, du tust mir jetzt zwar Gutes, aber du wirst Frauen aufschlitzen und Kinder rausnehmen und so weiter. Und dann sagt er, ich bin doch kein Hund, was stellst du dir vor? Aber es ist genau so passiert. Und da auch der Amos muss in dieser Richtung etwas prophezeien. Ich weiss nicht, wie viel mehr das er gesehen hat, aber auf jeden Fall ist er Tragik hinter dem Ganzen. Wenn wir weitergehen, seht ihr dann nachher noch zwei Städte oder zwei Ortschaften, Bikat Aven und Bet Eden. Bikat Aven ist das Tal vom Frevel und Bet Eden heisst Haus der Lust oder der Wonne. Also im Tal vom Frevel ist der Frevel daheim gewesen, beheimatet worden und dort ist das Gericht drüber gegangen und das Haus von der Lust oder von der Wonne ist verbrannt worden, wurde daneben gemacht. Im Vers 6 geht es zu Gaza. Jetzt sind wir bei dem Philisterland am Mittelmeer nah, die fünf Städte. Und jetzt weiss ich es nicht, wie es ist. Und da bin ich gespannt, wenn ich mal da oben wird sein, aber wahrscheinlich wird es mich dann nicht mehr interessieren, weil da die Übersetzungen sehr unterschiedlich das sagen. Wenn es Richter 1 aufschlägt, ist im Richter 1 von Anfang an Luther 84 schreibt, Nam nicht ein, Nam nicht ein, Nam nicht ein. Und die mit dem anderen Urtext zur Grundlage, die schreiben Nam ein, Nam ein, Nam ein. Jetzt, wenn ich aber weiter schaue im Buch Richter, habe ich den Eindruck, dass der Luther nicht so daneben ist, weil die sind von Anfang an Kompromisse eingegangen. Und die Philister sind immer wieder ein Problem gewesen für Israel. Immer wieder. Der Saul hatte ein Problem mit ihnen. Der David hat sie ziemlich unterdrücken, ziemlich ausrotten, aber sie sind immer wieder gekommen. Und heute haben die Israelis mit den Palästinensern ein ähnliches Problem, die am gleichen Ort wohnen. Das mehr eine Randbemerkung. Jetzt Gaza ist die erste Stadt, die erwähnt wird von ihnen. Es sind nachher Ashdod wird noch erwähnt, Aschkelon und Ekron. Eine ist weggelassen, Gat. Und bei Gat nimmt man an, dass Gat bereits eingenommen worden ist. Gat ist bereits nicht mehr existiert, ist vernichtet gewesen. Aber jetzt, was sagt Gott bei Gaza und bei den folgenden Städten? Weil sie alle Gefangenen weggeführt und an Edom ausgeliefert haben. Da ist für mich noch der Menschenhandel drin. Also sie haben sie nicht nur an Edom ausgeliefert, die Gefangenen, sondern sie haben sie an ihnen verkauft. Und was passiert heute mit dem Menschenhandel, ist der nicht wieder ganz aktuell in jeder Beziehung. Organe werden gekauft und gespendet. In China werden ja Gefangene, denen werden die Organe ungefragt rausgenommen, die werden auf dem Markt verkauft. Der ganze Frauenhandel, den wir haben und so weiter. Jetzt könnte ich da manchmal auftun. Wir haben das bei der Offenbarung ein bisschen gestreift. Ich will mich da nicht wiederholen. Aber ihnen ist das Geld, Macht, der Reichtum wichtiger gewesen, wie das Leben vom Bruder, das Leben vom Nächsten. Und heute ist es auch wieder so, dass Menschen oft über Leichen gehen, um an Reichtum herzukommen, um an etwas herzukommen. Ich vergesse es nicht mehr. Ich habe mehr wieder einmal habe ich so einen, wie sagen wir, den Führungstest gemacht oder so in der Firma, von der Firma aus, einen Persönlichkeitstest. Und dann habe ich mal einen gemacht, auch wieder bei einem. Und das war ein Christ gewesen. Und dann, als wir den ausgewertet haben, zusammen, schaut er mir so und sagt, du hast ein interessantes Bild, gibst du ab. Wenn du nicht Christ wärst, von dir hat die Angst. Du gehst über Leichen, um dein Ziel zu erreichen. Und das hat mir zu denken gegeben. Wir müssen sagen, was für ein Bild gebe ich ab. Und Gott möge es da Gnade schenken. Er will ja durch seinen Geist will er uns umformen. Er will uns in sein Bild umgestalten. Und da bin ich ganz getrost, dass er bei mir auch dran ist, wie bei jedem da innen auch. Da ist er dran. Ich weiss nicht, wie es heute aussieht, aber es hat mich einfach überrascht. Er sagt, du bist Christ, von dem her gesehen habe ich keine Bedenken, aber sonst wäre das so. Jetzt da weiss ich nicht, wie sein Bild war, dem über Gaza, über Ashdod, Aschkeron und Ekron. Überall ist das Gleiche und Gott sagt, er wird die ausrotten. Auch wieder mit dem Feuer, das beschrieben ist und so weiter. Wenn ich bei Ashdod noch einen Moment stehen bleibe, was ist dort passiert? Gott hat überall den Grund gehabt, warum. In Ashdod ist Bundeslade hergekommen im 1. Samuel 5 und 6, wo sie entführt worden ist von den Philister. Und dann haben sie im Haus vom Dragon, da, von ihrem Götz. Und am Morgen, wo sie in das Haus hingekommen sind, ist der Götz auf dem Angesicht gelegen, auf der Schwelle. Und dann haben sie ihn wieder aufgestellt, wieder zu der Bundeslade zugestellt. Und am anderen Morgen, als sie gekommen sind, ist der Götz wieder am Boden gelegen, der Arm abgeschlagen, der Grind abgeschlagen und so weiter. Und sie haben den wieder aufgestellt und wieder hergetan. Und haben aber die Bundeslade nicht mehr wollen. Die haben es vorgeschickt. Was hat Gott mit dem gemacht? Hat er ihnen nicht ein Signal gegeben, den Gott, den ihr verehrt, der ist völlig machtlos. Das ist für nichts, das ist Götzendienst. Glauben an den Gott von den Israeli, das wäre der richtige Gott. Und so hat Gott bei all diesen Gerichten, aber zeitlang nicht, sondern überall Geschichte anschauen, hat er die Leute im Vornherein gewarnt. Den Ben-Hadad hat er dreimal gewarnt, bevor das Gericht gekommen ist. Und dann auch in Ashdod ist die Warnung gekommen, in Akkelon ist die Warnung gekommen und so weiter. Und das ist interessant, da nachzuschauen, dass Gott sein Gericht nicht unberechtigt über ein Volk oder über ein Land in Ladlaga oder auch über uns, sondern dass immer vorher manche Warnung, manche Signal gekommen ist und man hat sie weggelassen. Ekron, 2. Könige 1-2 und Ahasia fiel durch das Gitter in seinem Obergemach in Samaria und wurde krank. Er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und fragt Baal-Serub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit wieder aufstehen werde. Also da hat der jüdische, israelische König hat den Gott von Ekron angebetet und hat ihn gefragt. Da müssen wir sagen, auch der Einfluss der war massiv stark gewesen und auch darum, weil Gott auf die Seite gestellt worden ist und er ist ein eifersüchtiger Gott, hat er das Gericht gesucht nachher über sie. Über Tyrus ab Vers 9, das ist ein rücksichtsloses Niedertreten vom Bruderbund, der war. Wir lesen da, Tyrus will ich sie nicht schonen, weil sie Gefangene alle an Edom ausgeliefert, wie das Gleiche, sie haben sie verkauft, nimmt man an, und nicht an den Bruderbund gedacht haben. In der Geschichte zur Zeit von David und nachher von Salomo ist durch den Hiram, der war von Tyrus, hat er all das Bauholz hat er ihnen geliefert und Handwerker geliefert. Das war eine Freundschaft zwischen ihnen, ein Bund zwischen ihnen. Die haben dann geholfen beim Tempelbau, beim Königshausbau und so weiter. Und jetzt ist von Tyrus ist der Bund gebrochen worden mit Füßen treten. Und darum kommt das Gericht. Und jetzt einfach die Frage wieder in unsere Zeit, haben wir auch Bund, wo wir brechen? Der Ehebund. Wie locker wird der heute manchmal auf die Seite da? Man geht weiter, man bricht ihn und sagt, wenn das nicht geht, probieren wir es wieder, nehmen wir es nächstes Mal. 2 Frauen, 3 Frauen, 4 Frauen. Tragisch. Der Bund, der vor Gott geschlossen wird, wird mit Füßen treten. Und auch da wird Gott nicht einmal drüber wegschauen. Wenn nicht Buß drüber ist, wird er das ahnden, so wie er es da gemacht hat. Edom, Vers 11, weil sie ihren Bruder mit dem Schwert verfolgt und alles Erbarmen von sich getan haben. Der Edomiter war ein Nachkomme vom Esau. Eigentlich ein Verwandter oder ein Bruder von Jakob hat mit zu den Juden eine nähe Verwandtschaft gehört. Und jetzt steht da, dass er seinen Bruder verfolgt hat, ohne Erbarmen in alle Ewigkeit. Und wenn wir jetzt die Linie durchziehen, dann kommen wir ins Neue Testament zum König Herodes. Das war ein Edomiter. Auch dort wieder der Hass gegen die Juden und er wollte sie umbringen. Er wollte kein Nachkommen vom Herrn Jesus. Und da tut Gott auch darüber das Gericht aussprechen, er wird das ahnden. Noch der Letzte, der da erwähnt ist, ist der Ammon, Vers 13. Von Ammon will ich sie nicht schonen, weil sie die Schwangeren in Gilead aufgeschlitzt haben, und um ihr Gebiet zu erweitern. Da ist ihnen Land, der Reichtum, Macht ist ihnen wichtiger gewesen, weder der Mensch oder die Frucht vom Mensch. Und auch da müssen wir uns wieder fragen, wenn wir einen Stein rühren. Heute macht man das einfach viel feiner. Mit dieser Abtreibung, da vernimmt niemand etwas, das sieht niemand etwas, aber auch dort werden Kinder umgebracht. Da sind sie auch umgebracht worden. Und da ist vielleicht die Mutter auch noch gestorben, nachher, wenn sie aufgeschlitzt worden ist. Welche Tragik, welche Rücksichtslosigkeit vor dem Leben, vor dem menschlichen Leben. Einfach, da ist der Mensch über Leichen gegangen, um seine Ziele zu erreichen, um den Weg, den er eingeschlagen hat, und so weiter. Einfach, er ist von nichts stillgestanden. Welche Not, welches Elend ist da gewesen? Und dann sagt er da, geht er jetzt noch ein bisschen weiter im Vers 14, sondern ich will ein Feuer anzünden in den Mauern Rabas, das soll seine Paläste verzehren, denn man das Kriegsgeschrei erheben am Tag der Schlacht. wenn das Wetter kommt am Tag des Sturms. Da wird dann ihr König samt den oben gefangen weggeführt werden. In dem Lied, in unserer Nationalhymne, steht etwas vom Sturm. Er hat in allen Strophen, trittst du im Morgenrot, kommst du im Abendglühn, ziehst du im Nebelflor und dann die vierte Strophe, fährst du im wilden Sturm daher. Das ist Gott angesprochen. Bist du selbst uns Hort und Wehr, du allmächtig, wallender, rettender, in Gewitternacht und Grauen lässt uns kindlich ihm vertrauen, ja, fromme Seele ahnt und so weiter. Wunderbare Worte. Da ist Zuversicht, da ist Hoffnung drin. Da ist es zu spät. Da wird keine Hoffnung mehr sein. Da wird das Gericht so sein, wie er es vorausgesagt hat. Jetzt möchte ich aber mit dem Ganzen abschliessen, auf eine schöne Art. Zuerst auf eine ernste und nachher auf eine schöne Art. Und dann hat mir das Lied von Dietrich Bonhoeffer in mich den Bogen wieder zurück auf das. Weil das hat mir den Text gerade beleuchtet. Wie sehe ich so über unserem Leben aus? Da ist es immer über eine Stadt oder über eine Nation ein Gericht. Und jetzt bin ich so und sage einfach, da kannst du deinen Namen einsetzen, ich kann da Markus einsetzen. Von Markus will ich sie nicht schonen, weil 3 oder 4 Frevel, die er gemacht hat. Und da kannst du deinen Namen einsetzen. Wir alle, die heute Morgen da sind, werden unter dem Gericht Gottes. Und jetzt hat aber auch wieder einer aus Jerusalem brüllt. Der Herr Jesus. Er ist dort für uns als Kreuz gegangen von Golgatha. Er hat das da, alles was passiert ist, hat er auf sich genommen. Und hat für uns dort am Kreuz gezahlt. Und darum kann heute der Vater sagen, ich tue dich und er tut mich schonen, weil er in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, und ich will das mit dem Wortlaut vom Kröker sagen, so unnachgiebig eifert Gott um die Untastbarkeit eines Rechts, dass er am Karfreitag sogar seine Vaterliebe sozusagen ins Gewand des Scharfrichters hüllte. Das Evangelium vom Sünderheiland ist die Botschaft der Rechtfertigung aus dem Glauben. Und darum dürfen wir mit einer grossen Zuversicht und mit einer grossen Freudigkeit eingeladen sein, immer wieder und wissen, bei uns ist der Himmel offen. Aber nicht, weil wir besser gewesen sind, weil wir es verdient haben, sondern weil wir das Opfer vom Herrn Jesus angenommen haben. Und jetzt, wenn wir eingeladen sind und bei ihm sind, was ist unser Dank? Der Dank ist Mission in die Welt. Sind wir unterwegs für den Herrn Jesus? Wir wollen unterwegs sein für ihn, jedes an dem Ort, wo er es hergestellt hat. Du in deinem Umfeld, die einen mehr mit dem Gebet und die anderen noch mit dem Gehen, mit den Möglichkeiten, mit dem Traktat, mit dem Neuen Testament. Das ist der Dank für das, was wir erlebt. Wir haben ringsum Menschen, die auf das Gericht zugehen, wo es der Amos schonungslos beschrieben hat vom Brüllen Gottes aus Jerusalem. Und jetzt wollen wir diesen Menschen, die das noch nicht haben, Nachbarn, Angehörige, Mitmenschen, denen dürfen wir sagen, in aller Liebe, in aller Freude, in aller Freimütigkeit dürfen wir sie auf sie hinweisen und sagen, komm zum Herrn Jesus. Dort ist Frieden, dort ist Ruhe. Und dort kommt dein Leben wieder eine neue Perspektive über. Und zwar eine ewige Perspektive. Nicht einfach nur eine kurze, das Land ein bisschen verbreitern, ein bisschen mehr Reichtum, ein bisschen mehr Macht und ein bisschen mehr Ansehen. Und nach ein paar Jahren kommt das Gericht. Nein, dort geht es nachher etwas Ewiges sein. Römer 8, 32, tut etwas von dem sagen, vom Verschonen. So sehr hat, aber so sehr ist Gott, sondern er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Da ist wieder das verschont, nicht verschont, und da sagt die Bibel, er hat seinen Sohn nicht verschont, um uns zu verschonen. Und da können wir einfach in den Dank einstimmen, und das wollen wir machen für das, was er uns da hat. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das grosse Vorrecht, dass du uns mit dir genommen hast in deinen Bund, wo du mit deinem Blut geschlossen hast. Herr Jesus, wir haben es nicht verdient und wir sind es nicht würdig, aber du hast uns in deine Nachfolge gerufen und du hast uns zu Diener gemacht. Du hast uns auch zu Botschafter gemacht an deiner Stadt. Und wir haben heute noch die Freiheit in unserem Land und dürfen das Evangelium noch weitergeben und wir wollen das machen. Danke, dass du uns immer wieder mit Menschen zusammenführst, die du vorbereitet hast, die du parat gemacht hast, dass sie offen sind, dass wir diesen Samen weitergeben können. Schenk du Gnade bei unseren Nachbarn, schenk du Gnade bei unseren Mitarbeitern, bei unseren Kontakten, die wir haben, dass wir einfach durch unser Handeln, durch unser Wandeln etwas von deiner Liebe weitergeben. Dass noch Menschen dürfen unter dem Gericht wegkommen und auch in die Gnade kommen, die du anbietest. Herr Jesus, du bist den Weg gegangen. Du hast Gottverlassenheit für uns erduldet. Du hast am Kreuz gezahlt für uns. Und darum müssen wir nicht wegen 3 oder 4 Übel, wie es da beschrieben ist, Verbrechen angeklagt werden, sondern wir haben den Freispruch. Durch dich und bei dir. Herzlichen Dank. Amen.